Bitcoin is the ego killer. Not many people know that, especially the new people that are coming in. And I think, you know, people like Chamath, they don't know that either. It's ego has no place in Bitcoin. It will crush you. I think it happened a couple of times already. I think it's one of the main reasons why people suffer from Bitcoin derangement syndrome. They can't kill the part of that doesn't align with Bitcoin, or they can't kill their past regrets. Most critics now in Bitcoin, they're just so insanely salty because they got into Bitcoin in like 2010 and sold in like 2012. And now they are just still journalists and poor and just will tell you why Bitcoin is bad. And if you dig into all the critics, it's always salt. At the bottom, it's always salt. And salt is basically ego. Like, you were not humble enough to say, okay, I made a mistake and just start accumulating again in like 2017 or something. It doesn't matter. Even now, just start accumulating now. We still have many 10Xs in front of us. Like, it's Moscow time will go down forever.
Moin moin und ein extra bullisches Willkommen zu einer neuen Episode 21. Heute treffen wir uns hier zur Blockzeit 677175 und mit dabei habe ich den Fab. Hi Fab.
Hi, hi.
Und wir haben als Gast den Joko dabei. Hi.
Moin.
Und jetzt sehe ich gerade, Fab hat schon so komisch geguckt, weil ich die Blockzeit durchgegeben habe. Ich bin im Interview-Modus, man merkt's.
Ich habe tatsächlich gerade dadurch, dass du die vorgelesen hast, gemerkt, dass irgendwas mit meinem Mempool Space nicht stimmt.
Okay, aber dann passt das ja.
Besser ist es, ja.
Vielleicht hast du auch statt der Blockzeit die Moskau-Zeit.
Das ist gut möglich. Da müsste ich jetzt gerade mal raussuchen, was eigentlich die Moskau-Zeit gerade ist. Hat das gerade einer parat schon?
Ja, ich habe hier die abgewandelte Version davon. Und zwar ist es 1988. Mhm, okay. Und wie ihr aufgrund der 88 schon merkt, da kann es sich schlecht um eine Uhrzeit behandeln. Und zwar reden wir hier über Sets per Euro.
Es ist 16,93 in Moskau-Zeit, habe ich jetzt gerade geschaut. Ja. Also Sets per Dollar, 16,93. Ja, das ist ja, die Uhr läuft halt rückwärts, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, sollen wir das kurz erläutern, was diese Moskau-Time ist?
Ja, mach das doch gerne mal.
Also, da hat ja der liebe gute Jack von Twitter, das war ein SEC-Hearing, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre, dass er via Zoom irgendwie besucht hat. Und im Hintergrund stand da eine mysteriöse Uhr, ja, die Block-Clock von CoinKite, die jeder Bitcoiner liebend gerne zu Hause stehen hätte. Und da stand halt, was, 52, 25, irgendwie sowas. Da hat dann irgendein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, das ist ein Journalist, hat dann einen Tweet abgesetzt und irgendwie, ich glaube, im Nachhinein hat er zumindest gesagt, das war dann irgendwie auch nur aus Spaß gemeint, aber hat dann gesagt, oh, was ist das für eine Uhrzeit, wo befindet sich Jack, es sieht aus, als wäre er in Moskau und bla bla bla. Und das ist dann so die Tage über zum Running Gag geworden seitdem.
Er hat ja überhaupt nicht gut darauf reagiert, dass Leute ihm das irgendwie gesagt haben.
Ich glaub, hat er reagiert? Habe ich gar nicht gesehen.
Hast du nicht mitbekommen? Der nee, hat praktisch an. Jeden geblockt, der ihm irgendwie gesagt hat, dass es sich um eine Block-Clock handelt.
Echt jetzt?
Ja, deswegen ist es doch so ein Meme geworden.
Ja, aber wieso denn Leute, die gesagt haben, dass es sich um eine... Ach so, du meinst... Okay, sorry, Missverständnis. Du meinst den Journalistentyp. Ich dachte gerade, ja, Jack... Der Jack hätte auch drauf reagiert, auf die Russland-Vorwürfe.
Ja, aber da sind wir dann wieder bei diesem Ego-Problem, was viele Leute einfach im Bitcoin-Space haben, wenn sie reinkommen und merken, dass sie ihr altgewonnenes Wissen jetzt hier nicht einfach so reintragen können und sich mit den Plebs anfreunden müssen, die dann auch mal denen einfach Kontra geben, ne?
Absolut, ja, absolut.
Ja, prima. Dann machen wir noch so ein bisschen Mempool-Wetterbericht. Das wurde auch angefragt. Wir sind gerade dabei, dass der Mempool weiterhin nicht wirklich cleart. Das ist ja jetzt schon wochenlang so. Und wir sind bei so einer durchschnittlichen Set pro V-Byte-Gebühr von ungefähr 70. Das ist ja auch schon ein recht bullisches Signal, würde ich sagen. Und wenn man eine Transaktion mit unter 3 Set pro V-Byte schickt, dann kommt man auch schon gar nicht mehr rein. Also dann fliegt man raus bei der durchschnittlichen Mempool-Größe. Das heißt, unsere Lieblings- oder Minimalgröße mit 1 Sub pro V-Byte, da wird man aktuell nichts mehr mit. Bin ich gespannt, ob wir das dieses Jahr nochmal wiedersehen werden.
Shoutout an alle Lightning Node Operator.
Ja, richtig.
Lightning Channel für 1 Sub pro V-Byte sind nicht mehr möglich, erstmal.
Aber ansonsten sieht es gut aus. Die Blöcke kommen auch einigermaßen schnell gerade rein. Wir sind unter der 10-Minuten-Dauer. Also von daher, vielleicht geht es ein bisschen voran, aber wir haben noch 137 Blöcke im Backlog. Da ist noch einiges abzuarbeiten.
Ja, sehr nice. Da haben wir jetzt schön übernommen, ne, diesen Mempool-Wetterbericht-Vorschlag, den unser geliebter Kollegen-Podcast gemacht hat. Danke an der Stelle nochmal.
Ja, prima. Ansonsten sind wir, glaube ich, dann auch bei unserem kleinen Sponsoring, ne, Fab?
Genau, und zwar bei der Bitbox 02 von Shift Crypto. Und da haben wir ja in der Regel den 10% Discount-Code 21 auf die Bitbox 02 Bitcoin Only. Aber diese Woche haben wir noch was Besonderes, beziehungsweise hat Shift noch was Besonderes. Und zwar haben sie da eine Aktion laufen bis diesen Sonntag noch, also bis zum 4. April. Und zwar geht es um Backup-Zubehör. Ihr findet die entsprechenden Produkte, die vom Rabatt betroffen sind, auf shiftcrypto.ch/backup. Und da geht es einmal um die Backup-Karten, über die hatten wir ja schon gesprochen. Das sind diese Spezialkartons aus alterungsresistentem Papier, die man einlaminieren kann, wo man seine Keys drin verpacken kann. Dann gilt dieser Rabatt auch für die Steel Wallet, ja, auch sehr, sehr cooles Produkt. Da kriegt man 2 gravierte Edelstahlbleche und dann auch noch einen Stanzer dazu und kann so seine Keys wirklich für die nächste Apokalypse sichern. Und da hatte mir der Stadikus ein paar zugeschickt, auch sehr, sehr cooles Produkt, die Tamper-Evident Bags, also manipulationssichere Aufbewahrungstaschen. Das sind solche Plastiktaschen mit einem speziellen Kleber dann, also man macht da seine Keys rein, ja, zum Beispiel jetzt die Backup-Karten oder auch die Edelstahlbleche, was auch immer. Und klebt das dann zu und das ist irgendwie so ein Sicherheitskleber. Das heißt, es ist unmöglich, diese Tasche aufzumachen, ohne dass man das der Tasche ansieht. Ja, egal, ob man da reißt, ob man da mit einem Messer vorsichtig dran geht, ob man das mit Hitze oder Kälte versucht. Ja, gibt keine Möglichkeit, das Ding zu öffnen, ohne dass man das nicht nachher sieht. Und die Dinger haben wirklich einen super hohen Sicherheitsstandard. Also das sind irgendwie ähnliche Taschen, wie sie auch von Banken und sonstigen Behörden verwendet werden. Und auf all diese Backup-Dinge, wie gesagt, gibt es 10%. Schaut da einfach mal vorbei. Ich sage euch die Seite nochmal. Wir verlinken das natürlich auch. shiftcrypto.ch/backup. Ihr findet auch ein paar Backup-Blogs von Shift Crypto dazu. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Jo, cool. Ich weiß nicht, ob du es am Anfang schon gesagt hast, aber das ist ja unabhängig nochmal von unserem Rabattcode, richtig?
Genau.
Prima. Siehst du. Dann lass uns mal starten. Ich habe gesehen, heute endet gerade der Magic Future Money Contest, bei dem man Geschichten rund um die Zukunft des Geldes einreichen kann. Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, ist das nicht mehr relevant für die meisten, weil dann hättet ihr noch 3 Stunden oder sowas zum Einsenden. Aber vielleicht seid ihr ja schnell und wollt euch da noch mit reindrängeln. Das Preisgeld lockt ja mittlerweile sehr und dazu gibt es dann ja auch noch eine Bitbox 02. Und ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann haben sie schon knapp 200 Einsendungen. Zumindest hat Friedemann mal sowas im Honigdachs diese Woche erzählt. Das klingt sehr spannend. Also auf dieses Büchlein bin ich gespannt, wenn das mal erscheint. Und ich glaube, 30 Geschichten schaffen es da rein, ne?
Ich glaube, 30 sind es, ja. Also ich finde das auch ein super, super cooles Projekt. Ich habe jetzt auch diese Woche mal angefangen, in die einzelnen Podcast-Episoden reinzuhören. Wirklich super spannende Sachen. So die ersten 2, das waren jetzt Zukunftsforscher. Richtig, richtig cool gemacht vom Friedemann. Richtiges Herzensprojekt. Ich feiere es auf jeden Fall.
Das hat auch nochmal richtig angezogen, ne? Die hatten, glaube ich, in den ersten 2 Wochen relativ wenig Zusendungen. Da habe ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht. Da kriegen die überhaupt genug? Aber jetzt wurde nochmal richtig Feuer gegeben. Also 200 Einsendungen, nicht schlecht.
Das ist ja wie in der Schule damals, ne? Die Hausaufgaben macht man dann ja auch immer kurz vor Ende. Kommen wir zum ersten richtigen Topic und das war, glaube ich, so das Ding auch mit diese Woche, dieses mega große KYC-Datenleak bei dem indischen Zahlungsdienstleister MobiQuick. Da wurde die astronomische Summe von insgesamt 37 Millionen Datensätzen gestohlen, was echt krass ist. Da sind 35 Millionen Kunden insgesamt von betroffen. Und in diesen Datensätzen handelt es sich um insgesamt 100 Millionen Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Passwörter, Geodaten, Bankkonten, Informationen und Kreditkartendatensätze. Ja, das ist mega heftig.
Und es waren nochmal irgendwie 3,6 Millionen oder ein bestimmter Anteil der Daten waren auch noch also richtig KYC-Informationen, ne? Also auch Bilder von Leuten, die irgendwie KYC mit ihrem Personalausweis gemacht haben und so. Also richtig, richtig sensible Daten.
Aber das ist halt auch einfach mega krass, oder? Ich bin da jetzt auch allein nur durch diesen Bitcoin-Space auch richtig hellhörig für geworden und versuche also egal ob jetzt Exchanges oder andere Finanzsachen oder ich versuche jetzt echt da meine Accounts extrem zu reduzieren, weil das ist halt schon krass, ey, wenn irgendjemand im Internet ein Bild, also Bild von deinem Ausweis Vorder- und Rückseite hat und von dir mit dem Ausweis in der Hand und alle Daten dazu, die er braucht, ist halt einfach alles andere als lustig, oder?
Ja, also ich habe mir da früher auch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber wenn man da mal näher reinschaut und jetzt hier halt auch im Space öfter mal von solchen Leaks mitbekommt, dann fällt einem auch auf, was dadurch alles ermöglicht wird und man kommt eigentlich zu der Erkenntnis, dass KYC am Ende den Endanwender halt überhaupt nicht schützt, sondern vielmehr ihm schadet oder auch gefährdet, ne? Also das Offensichtlichste ist ja Identitätsdiebstahl, wie du jetzt gerade beispielsweise schon gesagt hast, aber auch wenn insbesondere jetzt so auf Geldthemen bezogen, deine Adresse bekannt wird, da bist du halt auch schnell physischen Angriffen ausgesetzt. Und das Problem ist, glaube ich, einfach auch, dass es in Sachen Prävention, warum das eigentlich ja eingesetzt wird, gar nicht so viel bringt, wie man meint. Also es wird ja kaum Geldwäsche dadurch verhindert oder andere illegale Aktivitäten dadurch abgestellt, sondern das ist halt einfach nur etwas, was sowohl für Nutzer als auch Geschäfte eine super beschissene Angelegenheit ist, weil beispielsweise kleinere Firmen hält das komplett aus dem Markt, weil sie sich mit diesen ganzen regulatorischen Maßnahmen, die KYC ihnen auferlegt, einfach überhaupt nicht zurande kommen. Ne? Beispielsweise Bitter hat ja auch dicht gemacht, weil sie einfach überhaupt diesen Aufwand gar nicht betreiben konnten. Ne? Oder was heißt sie? Also Ruben alleine konnte das halt nicht machen. Ne? Da musst du halt irgendwelche Leute für Compliance einstellen und so. Und das ist super traurig zu sehen.
Ja, absolut.
Wie gefährlich das ist.
Ja. Nein, nein, go. Joko, alles gut.
Nee, also ich wollte das nochmal in Verbindung setzen mit diesem Ledger-Daten-Hack, der ja auch vor kurzem passiert ist. Und da merkt man halt einfach, wie gefährlich einfach so Datenlecks sind. Und man stellt sich vor, dass Ledger jetzt auch noch KYC-Daten wie Personalausweis hätte und so. Und das wäre dann unweigerlich irgendwie damit verbunden, dass du Kryptowährung hast oder Bitcoin halt hast. Wenn zum Beispiel die Daten von Coinbase irgendwann mal leaken, mega gefährlich für alle Leute. Und das sind einfach so sensible Informationen, gerade wenn bei Coinbase noch irgendwie mit deiner Wallet-Adresse verbunden wird, möchte ich mir überhaupt nicht ausmalen.
Ja, dann wird es natürlich richtig eklig, ne? Hast du schon recht. Das ist dann noch wesentlich schlimmer wie bei Ledger, wenn jetzt ein Coinbase, ein Kraken oder so, und wenn jemand wirklich rundum alles gehackt bekommt, dann hat er einfach irgendwie, keine Ahnung, du hast 2013 100 Bitcoin gekauft, oder? Und schön noch ein Bild von deinem Ausweis und deiner Adresse, ja, dann viel Spaß, ne?
Ja, vor allem überall, wo es solche zentral gehaltenen Datenpools gibt, also das ist ja quasi der Honeypot schlechthin für Hacker, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Fall bei MobiQuick zustande kam, aber das ist einfach eine Größenordnung, die ist so absurd und man stelle sich mal vor, irgendwie hier von einem Drittel aller Deutschen würden solche Daten verloren gehen, ne? Und wir sehen ja auch in Zukunft diese ganze Datensammlung immer weiter ausgebaut. Ne? Keine Ahnung, vielleicht jetzt in Zukunft dann auch mit so einer Art digitalem Impfausweis oder sowas. Also da schwant uns echt Böses.
Ja, voll. Also das wollte ich gerade vorher auch noch sagen. Das ist genau das Gleiche eigentlich, was mit so Daten für irgendwelche Portale ist. Genau das Gleiche auch mit generell Überwachung. Seien es Überwachungskameras, jetzt so einen Impfausweis, oder? Es ist einfach so, so gefährlich, wenn irgendwie immer jemand wissen kann, was du finanziell tust, wo du dich gerade befindest, wann du wohin gehst, oder? Das ist einfach mega krass, wie das aber auch null Debatte in der Politik ist. Ne? Also es geht da nie darum, dass das, wie du gerade sagst, dass das einen größeren Honeypot schafft als alles andere. Ne? Und das so wenig an wirklich illegalen Machenschaften verhindert am Ende des Tages.
Genau, also der Mehrwert, den es bietet, der ist eigentlich ja kaum existent. Also wir hatten ja neulich auch schon mal im Zusammenhang mit diesem Chain Analysis Paper drüber geredet, wie viele illegale Aktivitäten eigentlich da stattfinden und dann eigentlich auch nur verhindert werden. Das ist noch ein bisschen anderes Thema, aber grundsätzlich sind wir da ja einfach auch in einem Rahmen, der fast schon marginal ist. Ne? Und dafür so viele Leute dann einer so großen Gefahr auszusetzen, weiß nicht, ob das dann im Verhältnis steht.
Ja, voll. Was interessant dazu zu sagen ist, ist ja diese Debatte um die Corona-App, die letztes oder vor knapp einem Jahr war. Da kann man ja sagen, da hat ja die Regierung und wurde das ja groß in der Politik irgendwie behandelt, von wegen, wie wichtig es ist, keinen Honeypot irgendwie für User-Daten zu bilden. Und dementsprechend wurde ja auch die Corona-App so aufgebaut, dass halt die Daten nicht an einem zentralen Punkt gespeichert wurden, Das ist jetzt bei dieser neuen Luca-App, glaube ich, ein bisschen anders. Da wird das alles wieder zentral gespeichert und da werden jetzt auch die Vorzüge davon irgendwie genossen. Aber an sich war natürlich die erste Corona-App datenschutzrechtlich deutlich, deutlich besser.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
Blockstream Mining, though, die haben ein Security-Token-Offering gestartet. Und Blockstream kennen wir ja alle von Liquid, von ihrem Satellite. Aber die haben halt nicht nur Software, sondern die machen auch Hardware, indem sie Mining betreiben. Sind eine der größten Mining-Firmen auf der ganzen Welt. Ich glaube, hauptsächlich meinen die in Kanada mit Wasserkraft, also CO2 relativ neutral. Und die haben jetzt angefangen, ein Security-Token-Offering zu starten. Und zwar versuchen sie von Investoren 12,5 Millionen Euro einzunehmen. Und das ist jetzt nicht wie bei einem ICO, wie man sich da vorstellt, hier, ihr könnt in Blockstream investieren und irgendwann ist das mal was wert, sondern die sagen halt, pro Token kriegt ihr das Äquivalent von 2000 Terahash pro Sekunde Rechenleistung. Also wer sich ein bisschen mit Mining auskennt, weiß, dass das halt eine gewisse Rechenleistung ist und sie sagen, nach 36 Monaten Laufzeit kriegt ihr für jeden Token, den ihr bei uns dann wieder umwandelt, einen bestimmten Betrag an Bitcoin ausgezahlt. Und dieser Betrag von Bitcoin berechnet sich dann halt dadurch, wie viel Bitcoin diese 2000 Terahash in 3 Jahren, also in 36 Monaten produziert haben.
Läuft der Token denn dann aus, weißt du das? Weißt du, nach diesen 36 Monaten? Und wenn man irgendwie weitermachen will, muss man irgendwie einen neuen Token erstehen? Oder wie läuft das?
Ja,
das?
Also so wie ich das verstehe, ist er wirklich nur 36 Monate gültig. Okay. Du kriegst halt nach den 36 Monaten deinen Reward ausgezahlt an die Adresse, die den Token hält. Und ja, danach ist der Token praktisch wertlos. Mhm. Okay. Aber während dieser Zeit kannst du zwischen berechtigten Leuten den Token halt hin und her schicken. Es ist nicht so, dass du einfach den auf dem freien Markt handeln kannst, sondern es ist eigentlich wirklich nur wie so ein Zertifikat, was dir jemand gibt und sagt, hier, dir gehören jetzt 2000 Terahash für die nächsten 3 Jahre.
Aber was natürlich cool ist, also klar, wie du schon gesagt hast, oder mit irgendwie Leuten, denen das erlaubt ist, also wahrscheinlich Leute, die Investoren sind oder die das KYC entsprechend gemacht haben. Aber was natürlich schon cool ist, ist, dass das halt was ist, wo du normalerweise nicht mal einfach so an einem Nachmittag irgendwie loswerden kannst, oder? Also so einen Vertrag, wo du eigentlich mit jemand eingegangen bist. Aber dadurch, dass sie das eben über diese Sidechain lösen, machen sie es halt wesentlich liquider, als es eigentlich sonst gewesen wäre. Die sind ja auch, ich glaube, die haben ja auch im Mining-Business teilweise dann auch so Support angeboten, wenn man als Firma ins Mining einsteigen will und so. Und wahrscheinlich war ihre Konsequenz jetzt, hey, wir haben das so professionalisiert, ja, wir können das hochskalieren. Wenn ihr da mitmachen wollt, machen wir das jetzt einfach über diesen Token, statt 700 Mal die gleiche Beratung an die gleichen Firmen zu geben und so, oder?
Genau. Das ist doch eine coole Idee. Das ist auch, finde ich, ein sehr interessantes Konzept. Also zu sagen, okay, ihr seid jetzt eine Firma, die so und so viel Geld ins Mining investieren möchte. Ihr könnt das über uns machen. Wir nehmen dafür eine gewisse Fee, aber sind halt auf der gleichen Seite auch mal wie sagt man, abgesichert. Wenn das so und so viel Bitcoin erzeugt in den nächsten 3 Jahren, kriegt ihr so und so viel Bitcoin, aber wir gehen keine Garantie dafür ein, dass ihr irgendwie einen bestimmten Betrag bekommt. Und dieses Security Token Offering ist nicht für Kleinanleger, sondern das Minimum Invest sind 200.000 Euro. Also daran merkst du schon, da wird jetzt nicht jemand wie du und ich vielleicht irgendwie angesprochen, sondern halt größere Firmen, die halt mal ein bisschen ins Mining investieren wollen.
Also Markus dann. Ja, ich hatte es sofort, genau, das wollte ich gerade sagen, ich hatte es sofort dem Markus geschickt, ja, der Einzige, wo das jetzt tatsächlich in Frage kommt. Mal gucken, ja, ob er sich meldet, ob er vielleicht direkt alle Token aufkauft, man weiß es ja nicht, wie es da gerade so um ihn steht. Sind wir mal gespannt. Markus, melde dich doch mal bei uns.
Oder bei Blockstream. Gut, dann lese ich hier, gibt es auch Neues von Tether?
Ja, Tether, eine unserer Lieblingsgeschichten, der am meisten diskutiertesten Themen, eine der am meisten diskutiertesten Themen im Bitcoin-Bereich, zumindest auf Twitter, wenn man dem glauben kann. Tether hat jetzt einen Bericht veröffentlicht, wonach sie vollkommen gebackt sind. Also der Bericht kommt von der Firma Moore Cayman. Also das ist ein Teil des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Moore Global aus London. Und die haben halt gesagt, ja, wir können bestätigen, Tether hat die Reserven, die sie sagen. die sie haben. Und sogar noch ein bisschen mehr. Ich glaube, irgendwie das waren 36 Milliarden Dollar, die sie haben. Und sie haben 100 Millionen Dollar mehr, als sie vorgeben zu haben. Und krass. Wurde früher oft kritisiert, dass keiner genau weiß, wie viel hat jetzt Tether und hat Tether wirklich so viel Geld, wie sie sagen? Und ist der Stablecoin überhaupt durch Cash gebackt? Und dieser Report sagt jetzt einfach nur, Tether hat das Geld in Cash und in Cash Equivalents.
Ja, ich hoffe, dass dann das Kapitel damit jetzt doch wirklich ein für alle Mal geschlossen ist, ja, mit dieser Tether-FAT.
Auf keinen.
Ich habe mich aber jetzt gerade gefragt, was ist denn, ja, natürlich nicht, was ist denn eigentlich deren Businessmodell generell, wisst ihr das?
Von Tether?
Ja.
Ja, ich glaube, die nehmen sich natürlich immer eine Fee fürs Ausgeben und fürs Einlösen des Stablecoins.
Für Payouts und so Zeugs, ja, okay. Ja, ja, das kann gut sein. Mit den Exchanges dann hauptsächlich wahrscheinlich, oder? Wo sie irgendwie per Volumen abrechnen. Oder
genau, so. du kannst ja Tether überhaupt nicht wieder in Dollar lösen, wenn du nicht irgendwie unter eine Million einlöst oder so. Also das gilt nur für Großkunden.
Okay. Wobei das jetzt auch gar nicht so das Problem gewesen wäre, wenn sie das ganze Geld gar nicht hätten, weil dann würden die USA das ja einfach drucken können und denen das dann aufs Konto überweisen. Dann haben sie es ja, ne?
So wie genau.
Die USA. Wart mal ab, was da als nächste Story auftaucht. Von den Tether-Truthers.
Die Tether-Truthers, sehr geil. Oh Mann. Ja, wenn wir schon hier beim digitalen Dollar diesbezüglich sind, auch noch eine News diese Woche, PayPal und Bitcoin-Zahlungen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass jetzt in den USA jeder Bitcoin als Funding-Source benutzen kann, aber also auch akzeptieren. Ne? Also ich glaube, jeder kann jetzt Bitcoin akzeptieren.
Ja, als Zahlungsmittel ja, aber du kriegst es als Fiat ausgezahlt immer noch.
Aber kannst du nicht entscheiden? Ich meine gelesen zu haben, du kannst entscheiden, ob du es als Bitcoin oder als Fiat haben willst.
Ich glaube, das ist noch nicht aktiviert. Ich glaube, sie wollen das auf...
Okay.
Irgendwann wollen sie das auch aktivieren, aber ich glaube, aktuell ist es einfach nur so, dass wenn du irgendwo bezahlst mit PayPal, dann kannst du auswählen, wie wenn du zum Beispiel verschiedene Bankkonten hast, kannst du sagen, ich will nicht mit Bankkonto A oder B bezahlen, sondern ich will mit meinem Bitcoin bezahlen.
Und dann ist es wie bei Revolut, ne, eigentlich jetzt gerade,
genau.
Oder?
Okay. Genau.
Ja, ich dachte nämlich, dass die Leute, die dann PayPal nutzen, auch von Kunden wirkliche Bitcoin akzeptieren können. Weißt du,
ich glaube, das war auch der Plan. Mhm. Und das soll auch irgendwann so umgesetzt werden, aber ich glaube nicht, dass das schon aktiviert ist.
Ist noch auf der langen Bank, okay.
Gibt es da denn ein offizielles Announcement zu? Also das ging ja gestern Morgen schon auf Twitter rum, wo es hieß, dass abends eine Ankündigung seitens PayPal kommt. Ich habe da aber offiziell nichts zu gelesen.
Ja, also der CEO von PayPal, ich glaube jedenfalls, dass es der CEO war, hat ein Video geschickt, wo er das als erstes irgendwie macht und als Announcement und ich glaube.
Okay, aber das klingt ja eh so, als wenn das nicht der uns interessierende Teil von Bitcoin
ist. Nee, das ist sowieso nur für US-Kunden, also aktuell. Aber es soll auf Dauer überall verfügbar sein, aber aktuell hauptsächlich US-Kunden.
Also ich glaube, grundsätzlich kann das für Verkäufer interessant sein, dann ihren Kunden quasi auch Zahlungen über Bitcoin anzubieten, aber aus persönlicher Nutzersicht wüsste ich jetzt nicht, warum man das haben will.
Das Spannendste wäre natürlich, wenn du sagen könntest, ich nehme Fiat und das wird direkt in Bitcoin umgewandelt, ne?
Und ich als Verkäufer könnte dann Bitcoin bekommen.
Genau. So hatte ich es auch initial verstanden und das wäre natürlich richtig cool. Jetzt lese ich aber hier gerade bei T3N, eine Kryptowährung wie Bitcoin kaufen und in einer Wallet ablegen, ähnlich wie dies hierzulande schon über die Bison-App der Börse Stuttgart möglich ist. Also das klingt jetzt zumindest so, als könnte man die dann doch irgendwie in Form von Bitcoins auch halten, wenn man die dann dort sich besorgt. Aber warten wir mal ab, was sich da ergibt.
Aber das heißt, du, Fab, könntest mir dann Euros senden und ich könnte die in Bitcoin entgegennehmen. Das klingt mir doch aber nicht so, als wenn das was ist, was PayPal ermöglicht. Also
ja, ich weiß auch nicht genau. Es scheint prinzipiell nicht so ganz klar zu sein. Genau, ich denke, da wird es dann einige Aussagen dazu geben schon.
Gut, alles unklar. Gut, ansonsten gibt es auch andere News von großen Namen diese Woche. Und zwar Goldman Sachs plant, seinen Kunden Zugang noch in diesem Jahr zu Bitcoin anzubieten. Und zwar geplant ist das Ganze fürs zweite Quartal in diesem Jahr. Und sie reden davon, das volle Spektrum an Investitionsmöglichkeiten in Bitcoin und andere digitale Assets für das Portfolio ihrer Kunden anzubieten. Witzigerweise sprechen Sie da in dem Artikel von physikalischen Bitcoins. Also damit meinen Sie wohl, dass man die dann eben auch selber halten kann. Zumindest wäre das das, was ich mir darunter vorstelle. Und es soll auch eben die Möglichkeit geben, das nicht selber zu halten, also in Form von Derivaten und anderen traditionellen Investmentmöglichkeiten. Ich denke mal, da spielen Sie dann auf sowas wie einen potenziell kommenden ETF an.
Ja, ist spannend, ne? Weil letzte Woche war ja erst Morgan Stanley soweit zu sagen, dass Kunden jetzt irgendwie in Bitcoin investieren können, aber auch nur 5% maximal ihres Gesamtportfolios oder so. Und sie müssen irgendwie 2 Millionen Dollar auf ihren Konten haben, um Bitcoin kaufen zu dürfen. Also stark limitiert.
Was denkt ihr denn, was mit das volle Spektrum gemeint ist? Ist da gemeint, wie du gerade erläutert hattest, Dennis, dass eben man wirkliche Bitcoin sich auch selber auszahlen kann und es Derivate und es ETFs gibt? Oder wird das am Ende bedeuten, dass die Shitcoin-Mania dort losgeht?
Ja, beides.
Okay. Ja, ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Die wollen einfach nur Geld machen. Naja, also.
Ja, witzig finde ich in dem Zusammenhang, dass wie du ja eben auch schon Morgan Stanley angebracht hast, dass jetzt dann auch mal die Banken da sind, ne, die vor 2 Jahren noch behauptet haben, das ist alles der größte Scam überhaupt und wir gehen gegen null. Und in dem Bericht kommt auch zur Sprache, warum sie das anbieten. Und zwar kommt das alles aufgrund von sehr starker Kundennachfrage jetzt zustande. Da sind dann auch die Banken nicht vorgefeit, dass die Leute einfach das gute Geld haben wollen. Ne?
Klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass im Jahr 2022, ja, weil Banken das ja anders gewohnt sind mit ihren P&Ls und so, ja, ihren Profit- und Loss-Kurven, dass im Jahr 2022 die erste Bank die Hand hebt und sagt, ey, wir haben uns verzockt, wir haben weniger Bitcoin, als wir ausgegeben haben, Hilfe.
Okay, dann habe ich als kleine Side-Note noch dabei, weil es mir heute Morgen durch den Feed flog. In der Türkei findet ein erneuter Wechsel in der Zentralbankführung statt. Ich weiß gar nicht, ob da letzte Woche in den News drüber geredet wurde, aber letzte Woche wurde bei der türkischen Zentralbank ja schon der Chef ausgetauscht. Dieses Mal, also nur 10 Tage nach dieser Aktion, die mitten in der Nacht wohl stattfand, gibt es eine neue mitten in der Nacht-Aktion von Erdogan. Und zwar tauscht er diesmal den Vizegouverneur aus. Das kommt wohl zustande, weil grundsätzlich ist Erdogan kein Freund von hohen Zinsen. Und witzigerweise hatten diese beiden Leute dafür gesorgt, dass sie die Zinsen angehoben haben in ihrer kurzen Amtszeit und damit sogar erste Erfolge erzielt haben. Aber Erdogan ist da wohl kein Freund von und greift da dann direkt mal ein.
Ja, ich denke, da können wir uns drauf freuen oder auch nicht, dass ähnliche Szenarien vielleicht natürlich nicht ganz so von einer Person ausgehend, aber dass ähnliche Szenarien sich auch früher oder später bei uns so abspielen werden.
Was ich auch spannend fand, das war, glaube ich, aber auch schon letzte Woche, wo Erdogan dazu die türkischen Bürger aufgerufen hat, ihre Ersparnisse in die heimische Währung zu investieren. Also konkret ging es darum, dass er gesagt hat, sie mögen doch jetzt bitte ihr Gold eintauschen. Und das ruft irgendwie böse Erinnerungen wach. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch gelesen habt, aber also ich höre es gerade als Hörbuch, How Money Dies heißt es. Und da tauchen doch einige Parallelen auf zu dem, was wir aktuell erleben. Also konkret geht es in dem Buch quasi so um eine historische Beschreibung der Hyperinflation in Weimar. Da findet man ja dann auch einiges aus der heutigen Zeit wieder, ne? Also zum Beispiel gab es damals ja auch konkret diesen Aufruf, dass die Deutschen ihr Gold abgeben sollten und dafür dann, glaube ich, auch so eine Eisenplakette bekommen haben. Und in dem Buch wird auch beschrieben, wie die Spekulation am Aktienmarkt dann halt auch so wilde Ausmaße angenommen hat, ne? Die Leute haben das halt gemacht, um ihren Wert überhaupt noch irgendwie über die Zeit zu retten und fingen da halt total die irrwitzigen Zockereien an. Und ist ja auch was wir gerade beispielsweise mit Wall Street Bets gesehen haben, ne? Also
ja, ich hab die deutsche Version zu Hause. Ich hatte leider noch keine Zeit, das anzulesen, aber es ist ein super spannendes Thema. Und krass, wie eben genau solche Sachen, wie du es gerade genannt hattest, wieder passieren, oder? Diese Aufforderung zur Abgabe von Gold. Und es wundert mich, dass das nicht in der heutigen Zeit des Internets in der Sekunde, in der Erdogan das kommuniziert, ja, dass in der Sekunde nicht der komplette Vertrauensverlust der Fiat-Währung dort passiert. Ne? Weil das ist einfach, das ist ja so ein Eingeständnis eigentlich. Es ist so klar, was das bedeutet, oder dass eigentlich sofort es sofort eine Hyperinflation in dem Land geben müsste, weil das Vertrauen komplett verschwindet.
Ja, was interessant war, war direkt an dem Tag, als das angekündigt wurde oder die Bürger gebeten wurden, ihr Gold umzutauschen, hat Bitcoin wohl bei den Google Trends ein neues All-Time-High erreicht in der Türkei.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Spannend finde ich in dem Zusammenhang auch noch einen weiteren Punkt in dem Buch. Und zwar beschreibt er, wie das in dieser Situation halt auch zu so einer verzerrten Wahrnehmung und auch Problembeschreibung in der Bevölkerung kam. Ne? Und beispielsweise war die Empfindung halt, dass die Fremdwährungen immer teurer werden. Also beispielsweise, dass der Dollarpreis dann steigt. Ne? Ähnliches sieht man ja jetzt ja auch mit dem Bitcoin. Und die eigentlich viel logischere Schlussfolgerung, die man hätte treffen müssen, ist, dass die deutsche Mark einfach total den Kaufkraftverlust erleidet.
Richtig.
Ja, krass.
Ja, es ist halt der letzte Versuch, irgendwie die Lira zu retten. Ne? Die ist ja seit beinahe Jahrzehnten jetzt auf einem Downward-Trend. Und die Inflation ist so stark in der Türkei. Also, und nimmt halt jetzt durch die neuesten Maßnahmen nochmal extra zu.
Ja, es ist halt. Das ist
kein einfaches Thema für die Leute.
Absolut. Es gibt halt nur die gleichen Tools, oder? Mit denen man sich immer in jeder Nation, mit jeder Fiat-Währung langsam mit einer Schaufel irgendwie in ein Loch gräbt, oder? Und irgendwann ist man so tief, dass man nicht mehr rauskommt und man hat halt immer noch nur die Schaufel. Also gräbt man einfach weiter.
Ja.
Aber rauskommen tut man damit halt nicht.
Wobei ich jetzt an der Stelle tatsächlich nochmal spannend fände, also so tief bin ich jetzt in der Situation in der Türkei auch gar nicht drin, aber warum denn vor dem Hintergrund, dass diese Zinserhöhung ja scheinbar auch zumindest leicht geklappt hat, warum das direkt so abgewürgt wurde? Ne? Also weil ich glaube tatsächlich, dass diese Situation, in die Erdogan sich da jetzt navigiert hat, da gibt es keinen Weg mehr raus. Ne? Also das ist jetzt so eine Abwärtsspirale und also das kann halt nicht funktionieren.
Ja, voll, aber du kommst auch mit der leichten Erhöhung halt nicht raus. Oder irgendwann bei der nächsten oder übernächsten Erhöhung, irgendwann macht es dann halt auch Puff, oder? Und wahrscheinlich will er einfach das, ich weiß es nicht, so lang wie möglich noch unter seiner Herrschaft sozusagen das Ganze irgendwie halt auf die Spitze treiben, damit er nicht als der absolute Trottel dasteht. Oder vielleicht denkt er kann es so lange hinauszögern, bis andere Länder als erstes kollabieren und dann man danach sagen kann, ja, das war, weil Land XY ist kollabiert und danach alles andere. Vielleicht will er einfach nicht der Erste sein.
Ja, vielleicht könnten Markus und Kemal da ja mal eine Spezialepisode zu machen. Kemal als unser Türkei-Korrespondent und Markus scheint sich da auch mehr eingelesen zu haben. Kommen wir wieder zu Geschehnissen hier im Lande und zwar in der Hauptstadt. Und zwar geht es um den Room 77, der scheinbar nach einer Schließung jetzt eine Finanzierungsmöglichkeit aufgetan hat oder anstrebt. Richtig, Joko?
Genau. Ja, also der Jörg, der ja den Room 77 betrieben hat, hat ja eigentlich letztes Jahr angekündigt, dass er die Pforten schließen muss, durch Corona hauptsächlich bedingt, dadurch, dass halt seit einem halben Jahr damals niemand mehr in den Room konnte und so und der Vertrag sowieso auslief oder auslaufen wird. Ich glaube, er läuft heute, glaube ich, wenn wir das aufzeichnen, aus. Musste er halt leider schließen oder hat sich dazu entschlossen zu schließen. Und jetzt kam, glaube ich, vor 2-3 Tagen wurde es veröffentlicht, dass es doch einen Plan geben könnte, wie man den Room 77 retten könnte. Room 77 für die Leute, die ihn nicht kennen, schon seit 2011 Bitcoin akzeptiert, wenn ich mich richtig erinnere, oder 2000, also sehr, sehr früh, eine der ersten Bars oder die erste Bar in Deutschland, die Bitcoin akzeptiert hat und auch großer Meetup-Platz in Deutschland für Bitcoiner und eigentlich zum Kulturgut Deutschlands, was Bitcoin angeht. Und die haben jetzt einen Plan vorgelegt, wie man den Room 77 neu auflegen könnte, als einerseits eine Bar und andererseits als Coworking Space. Da versuchen sie jetzt halt irgendwie Interesse halt zu schauen, ob die Leute irgendwie Interesse daran hätten und ja, würden da gerne ein bisschen Feedback zu haben, haben so ein bisschen Ideen gepostet. Wir haben auf BTC 21 einen Artikel dazu übersetzt. Der Coinspondent hat dazu auch einen englischen Artikel geschrieben, den wir halt auf Deutsch übersetzt haben. Und ja, was haltet ihr davon?
Ja, mega. Warten wir mal, was draus wird. Und es wäre ja schade, wenn der Room 77 zumachen müsste. Ist ja auch für die Bitcoin-Szene ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Ich weiß nicht, ob da wirklich die allererste Lightning-Transaktion stattgefunden hat, aber es wurde, glaube ich, das erste Bier, das mit Lightning bezahlt wurde, dort getrunken, richtig?
Genau, die erste in-real-life-Ware, die für Lightning bezahlt wurde, so wie ich das verstanden habe.
Ja, auf jeden Fall super, super coole Sache. Kann auch kein Zufall sein, dass wir heute hier über den Room 77 und dessen Zukunft in der Folge 77 reden.
Oh, stimmt.
Also wenn ihr da irgendwie, wenn euch das interessiert, schaut euch den Artikel von BTC 21 an, und wenn ihr da Lust habt, irgendwie vielleicht mitzuwirken oder irgendwelche Ideen habt, dann meldet euch bei den entsprechenden Leuten. Es wäre sehr, sehr cool, wenn da weiterhin was draus wird.
Ja, oder Markus kauft halt ein, zwei Blockstream-Mining-Token weniger und schiebt das dann rüber zum Room 77. Ich habe gehört, der bestellt da ja auch ganz gerne mal ein Bier.
Oder 10.
Ja, der Room war ja auch nicht nur für Deutschland irgendwie geschichtsträchtig, sondern auch für alle möglichen Bitcoiner, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern irgendwie hat man das Gefühl, jeder, der irgendwas mit Bitcoin zu tun hatte, war irgendwann mal da. Das lässt sich nicht unterschätzen. Er lässt sich nicht überschätzen.
Ja, sehr schön. Hoffen wir, dass daraus was wird. Okay, dann habe ich noch als kleine Gimmick-News, dass Francis Suarez, der Bürgermeister von Miami, sein Profilbild geupdatet hat. Und er reiht sich da jetzt mit ein in die Riege amerikanischer Politiker, die auf Twitter nun auch Laseraugen haben.
Also ich bin ja einfach fasziniert, wie das als gutes Meme wieder gestartet hat, wie das sich wirklich durch die Bank jetzt zieht, ja, auch wenn der Patrick und ich da ab und zu mal auf Clubhouse unterwegs sind, da sieht man jetzt dort, weißt du, auch Leute, wo du weißt, die sind jetzt seit ein paar Wochen erst drin, haben auch schon so Laser-Eyes als Profilbild, und dadurch, dass es halt echt jetzt irgendwie, Elon Musk hat das ja kurz und jetzt haben das Politiker drin und so, und es wird halt wirklich von so einem bisschen awkward, so Leute, die es nicht verstehen, denken so, okay, was soll jetzt das, das sieht mega aggressiv aus, wird es gerade wirklich, habe ich das Gefühl, ein bisschen zu einem Symbol des Aufstands tatsächlich, oder? Also ich kann mir, wenn das alles so kommt, wie wir das denken und uns das wünschen, ja, für die Welt und für Bitcoin, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sowas in Geschichtsbüchern steht, ja, dass man einfach, also ohne Witz jetzt, so dumm das klingt, es fängt als blödes Meme an, aber also muss man sich schon mal überlegen, oder? Irgendwie Senatoren teilweise und Bürgermeister haben jetzt einfach Laser-Eyes, nur um zu zeigen, wir verstehen Bitcoin und wir stehen dahinter, oder? Das finde ich schon krass eigentlich.
So wie Michael Goldstein oder Bitstein sagt, das ist unsere Meme-Welt und alle anderen leben da auch nur drin. Und ja, Laser-Eyes sind das neue Normal.
Ja, immer schön ist es natürlich, wenn die auf CNBC oder irgendwelchen Nachrichtenkanälen dann Twitter-Quotes einblenden und dann groß die Laser-Eyes.
Das ist gut, ja.
Kommen wir wieder zu etwas ernsthafteren Dingen, und zwar Brink, diese Organisation, die in London sitzt, hat jetzt nun die erste größere Runde an Grants an Entwicklern bekannt gegeben. Das fand heute statt, und zwar haben da drei Leute was bekommen. Zum einen Jesse Posner, der an Adapter Signatures und Frost Threshold Signature Scheme arbeitet. Fragt mich bitte nicht, was das genau ist. Auf jeden Fall kommt das der Sicherheit, Privatsphäre und Multisig-Funktionalität zugute. Ansonsten hat auch noch Alekos Filini einen Grant bekommen, der arbeitet am Bitcoin Dev Kit. Und Henadi Stepanov, der generell in Bitcoin Core unterwegs ist und da ganz viele Dinge reviewt.
Der kann das jetzt Fulltime machen, wie ich das verstanden habe.
Ich finde übrigens, mir kam jetzt gerade so ein Gedanke, ich finde das immer wieder überraschend, ja, wie viele solche Grants es doch gibt, oder? Wo wirklich Leute, ja, nicht unbedingt uneigennützig, aber einfach wirklich da Geld investieren in was, was ihnen selbst jetzt nicht direkt einen Benefit bringt. Und ich würde fast argumentieren, das zeigt auch so ein bisschen das, was wir auch immer bezüglich einer Bitcoin-Economy vermuten, oder? Dass in einem soliden Geld Leute, die reichlich profitiert haben davon, auch dementsprechend das wieder zurückgeben, ja, an die Gesellschaft.
So ja, es kommt ihnen damit ja auch zugute, ne? Also wenn man quasi damit die Entwicklung am Ökosystem, also quasi der Grundlage des Geldes, was man für das man sich entschieden hat, finanziert, ne, dann ist das ja quasi eine Win-Win-Situation.
Ja, schon, aber also weißt du, es ist nicht ein direkter Investment, ein direkter Profit, wo sie sagen können, ah, da kriege ich die und die Rendite, sondern es ist einfach so ein bisschen, okay, wir möchten diese Gesellschaft, dieses Ökosystem verbessern, am Leben erhalten. Das ist schon ziemlich cool, finde ich.
Ja, mega. Sehr cool. Apropos Contributions leisten und Open Source, es gibt ein neues BTC Pay Server Update. Und zwar kam diese Woche die Version 1.0.7.1 raus. Und grundsätzlich handelt es sich dabei um ein Sicherheitsupdate, was aber am meisten für Furore gesorgt hat, war die News, dass diese Sicherheitslücke, die gefixt wurde, von Tesla gemeldet wurde. Und gefühlt ging es ja gestern oder vorgestern war es auf Twitter ja eigentlich irgendwie nur darum, und ob Tesla jetzt beispielsweise auch BTC Pay Server einsetzt.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Kommt dann einfach eine E-Mail von elon@tesla.com oder?
Das war ja ein Security Researcher von denen, der das gemeldet hat. Und es gab auch noch jemanden anders, der auch eine Security Vulnerability gemeldet hat.
Aber bedeutet das jetzt, also das heißt ja dann eigentlich schon, dass Tesla was mit BTC Pay Server macht, ne?
Sie haben es sich zumindest näher angesehen und evaluiert, ne? Also es ging heute Morgen nochmal irgendwie was auf Twitter rum, wo Leute aus dem Fakt, dass Elon Musk wohl zwei Tweets in dem Kontext geliked hat, auch davon ausgegangen sind, dass Tesla nun BTC Pay einsetzt. Aber wir wissen es halt nicht genau.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Coole, oder? Dass, genau. Wenn sie alles richtig gemacht haben, wisst ihr das nicht mal, ob sie es benutzen.
Genau, und das Schöne ist auch, wir müssen es nicht wissen, ne? Also es muss sich ja niemand dafür irgendwo anmelden. Es muss niemand irgendwie sich nackig machen und sagen, hier, wir nutzen das. Wir wissen halt nur, dass sie es mindestens evaluiert und es sich näher angeschaut haben.
Das also an der Stelle nochmal ganz kurz, sorry, an der Stelle hier, Congrats, Dennis, an dich, an das BTC Pay Server Team. Also das ist ja so ein bisschen der Ritterschlag, sicher. Erst nachdem man erfahren hat, irgendwie Tesla nutzt eigene Nodes, ja, jetzt erfährt man auch noch, sie nutzen wahrscheinlich BTC Pay Server im Hintergrund. Also sie machen alles genauso wie vorgesehen von uns.
Das ist auf jeden Fall mega cool. Es bringt nochmal wieder Aufmerksamkeit. Aber ja, eigentlich, wie gesagt, das Schöne ist, dass Tesla sich da anders auch nicht groß von vielen kleinen Merchants, die es vielleicht auch nur im Kiosk betreiben, unterscheidet, ne?
Mhm. Ja, das Gute ist natürlich, wenn Bitcoin nochmal um das Zehnfache steigt, kannst du irgendwann dein Model 3 mit Lightning bezahlen.
Oder den Cybertruck.
Genau.
Also ich könnte mir, wenn Sie schon BTC Pay Server nutzen, sehr, also oder wahrscheinlich nutzen oder evaluieren gerade im Hintergrund, sehr gut vorstellen, dass Sie da früher oder später auf Lightning umsteigen. Als einer der ersten auch.
Ja, spätestens für den Merch-Stop oder Merch-Shop oder so.
Genau, zum also so ein Modell 3 jetzt mit Lightning zu bezahlen, ist, glaube ich, auch trotz Wombo-Channels noch ein bisschen steep. Aber gut, weil da auch einige Leute nachgefragt haben, um was es denn genau bei dieser Sicherheitslücke ging. Die Details werden bekannt gegeben mit dem nächsten großen Update, also der 1.0.8, die dann kommt. Und Grund dafür ist, dass jetzt natürlich erstmal alle Leute genügend Zeit haben sollen, abzudaten. Vielleicht auch nochmal dazu, wen das betrifft. Also betroffen davon ist das Docker-Deployment, was, glaube ich, schon eine relativ verbreitete Nutzung von BTC Pay ist. Beispielsweise, wenn man das sich auf dem Raspberry Pi installiert, dann nutzt man das Docker-Deployment. Da sind insbesondere halt Leute von betroffen, die ihren BTC Pay Server nach außen hin anderen Leuten auch offen machen, also die Anmeldung für Leute da ermöglichen und da auch einen eigenen E-Mail-Server betreiben, also beziehungsweise E-Mails rausschicken. Und sollte das für euch der Fall sein, dann upgradet bitte möglichst schnell, Details folgen. So viel dazu. Ich denke, dann sind wir mit der Geschichte durch und können über ein neues Spectre Desktop Update reden, was ich heute auch gerade installiert habe. Und zwar geht es da um die Version 1.3.0. Da ist es nun so, dass man mit Spectre Desktop sich auch direkt Bitcoin Core installieren kann. Und das auch über Tor dann direkt angebunden hat und auch die Möglichkeit hat, da jetzt so eine Fast-Sync-Option zu nutzen. Das heißt, man kann innerhalb von kürzester Zeit selbst ohne eigenen Node sich dann quasi einen Bitcoin Core auf dem eigenen Rechner aufsetzen und das alles darüber, dass man sich einfach Spectre installiert und der bringt das alles mit und hat eben, wie gesagt, auch diese Option, den relativ schnell dann gesynkt zu bekommen. Beziehungsweise da halt auf einer Version der Blockchain aufzusetzen, die im Hintergrund dann komplett synchronisiert wird.
Genau, nicht bei super Fastic, cool. Glaube ich, ist der Unterschied ja, glaube ich, einfach, dass du nicht wie bei einem Full Sync, wie beim Raspberry Pi, alle Transaktionen nochmal durchgehst, sondern dass du einfach von anderen Leuten den aktuellen Stand übernimmst.
Genau, wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert das ja so ein bisschen so wie auch dieses Assume-UTXO-Modell, was da in Zukunft auch kommen soll. Also man nimmt quasi einen Stand der Blockchain als gegeben an und setzt dann darauf auf, ne?
Ja, so wie ich das verstehe, ist das so, ja. Also bei MyNode, glaube ich, die nennen das QuickSync, aber das wird wohl das Gleiche sein.
Genau, okay. Ansonsten gibt es auch viele Bugfixes und UI-UX-Verbesserungen. Zum Beispiel kann man nun auch Mempool Space als Option für die Fee-Berechnung und den Block Explorer auswählen. Es gibt SD-Karten-Support für Spectre DIY und das Hardware-Wallet-Integration in der neuen Version 2, die jetzt auch gerade diese Woche rausgekommen ist, wird unterstützt. Man hat mehr Bearbeitungsoptionen für RBF-Transaktionen, also Replace by Fee, was momentan bei der Mempool-Lage ja auch ganz praktisch
essentiell ist.
Richtig. Und es gibt mehr Währungsoptionen für die Leute, die die Fiat-Anzeige nutzen. Also man kann mehr offizielle Governmental Shitcoins auswählen. Ansonsten ist auch noch eine neue, kleinere Version von Wasabi Wallet erschienen, und zwar die 1.1.12.7. Auch die haben das Hardware-Wallet-Interface geupgradet auf die 2er-Version. Und ansonsten ist das vor allem ein Hotfix-Release für die Kompatibilität mit einer Trezor T-Firmware. Da gab es wohl irgendwie ein Update, wo Dinge kaputt gegangen sind und oder inkompatibel geworden sind und diese neue Version unterstützt das jetzt. Gut, ansonsten, ich glaube, in der letzten Episode wurde schon von dem Cold Card Update auf die 4.0.0 berichtet. Diese Woche ist die 4.0.1 rausgekommen und die schließt eine Sicherheitslücke aus dem 4.0.0 Upgrade. Und wenn ihr letzte Woche direkt nach unserer Folge dann schon so eifrig wart und abgegradet habt, dann tut das jetzt genauso nochmal. Das scheint irgendwas Dringenderes zu sein. So wie ich das gelesen habe, kommen da dann auch Details demnächst dazu, was da gefixt wurde. Ja, ansonsten BISC 1.6.1 bringt eine BISC API Beta mit sich und sie haben das Minimum Deposit, also den Minimumbetrag, den man da einzahlen muss, haben sie auf 100.000 Sets gesenkt. Das waren vorher 600.000 Sets. Und sie shippen jetzt auch mit einer neuen Tor-Version die Bugfixes für die Tor-DOS-Attacken, die wir in letzter Zeit häufiger gesehen haben, enthält. Also von daher auch ein ganz gutes Update.
Das heißt, fixt das den Bug, war ja, glaube ich, gar kein Bug mit Tor, sondern bedeutet das, dass das jetzt nicht mehr irgendwie passieren kann, dass das Tor-Netzwerk irgendwie offline ist?
So habe ich das verstanden, ja.
Das war ja immer ein bisschen schade, dass dann irgendwie für mehrere Tage sogar am Stück Tor offline war und deswegen BISC nicht richtig benutzt werden kann, leider.
Ja, ich glaube, insgesamt so maximal waren das 3 Tage am Stück, wo Tor eigentlich gar nicht so wirklich benutzbar war, ne?
Ja, haben die Leute, die einen Lightning Node haben, auch bemerkt.
Ja, gut. Und ansonsten sind da auch noch Vorbereitungen für den BISC-Token mit Segwit-Unterstützung drin. Ich weiß nicht, nutzt jemand von euch den BISC-Token?
Nee, ich weiß auch gar nicht genau, wofür er ist. Ich glaube, der ist fürs Governance vom Protokoll oder so. Oder?
Genau, zum einen das, zum anderen kannst du damit aber auch die Gebühren insgesamt in BISC bezahlen und bist dann da nur bei einem Zehntel oder so von dem, was das sonst in Bitcoin kostet.
Okay, und schütten die selber? Die haben ja eigentlich keinen, die nehmen ja nichts ein, BISC, glaube ich. Ne? Das ist ja nicht wie bei Binance, dass da irgendwie dann Fee-Revenue geburnt wird oder so, sondern das kannst du einfach als Governance und als Rabatt praktisch benutzen, oder?
Genau, ja.
Das sind ja auch, glaube ich, irgendwie so Colored Bitcoin, oder? Die BISC-Token im Prinzip. Mhm,
ja. Okay, ansonsten gibt es auch noch eine neue Sphinx Relay Version, und zwar die 2.07. Viele Neuigkeiten gibt es da nicht. Die haben da das Error-Logging verbessert und die Verbindungsseite, da wurden auch Dinge verbessert, sagen wir es so. Ich wollte es mir näher angucken, hab's dann heute als in der Vorbereitung nicht mehr geschafft. Was ich nämlich eigentlich gerade diese Woche über versuche, ist, das Sphinx Relay in das BTC Pay Server Docker Deployment mit reinzukriegen, weil ich das auch gerne darüber aufsetzen würde, das in unseren Noten mit reinknoten und dann dieses ganze Podcasting 2.0 Zeug dazu übergehen, dass wir das selber hosten würden. Ne? Weil aktuell nutzen wir da gerade noch einen Node von Sphinx, glaube ich, mit, den Markus da quasi mal gemietet hat. Und in der Community gab es ja öfter schon die Anmerkung, dass da Verbindungen nicht stattfinden können. Und deshalb wollten wir dazu mal übergehen, das selber zu hosten und da Dinge zu machen, kommt in Zukunft dann vielleicht bald.
Genau, nimmt auch jetzt wieder ein bisschen mehr Fahrt auf, dadurch, dass Breeze jetzt auch Podcasting 2.0 bei sich in der App drin hat. Von daher, glaube ich, wird das richtig gut.
Insgesamt bin ich mega gespannt auf dieses Thema. Ich habe diese Woche gerade auch einen Pull-Request bei der Podcast-Index-Website gemacht. Und da kann man sich jetzt dann auch angucken, wer von den Boosts und Gebühren, die man zahlt, wenn man einen Podcast hört, profitiert. Also wenn ihr da beispielsweise auf die Seite vom 21-Podcast geht, dann seht ihr, dass wir fünf da alle quasi zu gleichermaßen beteiligt werden. Und da wollen wir halt in Zukunft auch mal ein bisschen mehr mit rumspielen. Und ich finde das insgesamt mega cool, was sich dieses Podcasting 2.0-Team da vorgenommen hat und wie sie anfangen, wieder innovativen Wind in dieses ganze Thema reinzubringen, was von Apple vorher gecaptured war. Und ja, mega cool.
Das ist halt richtig geil, dass man dann nochmal schön Transparenz hat, an wen geht das Geld, wie teilt sich das auf, wer steht dahinter und so. Also richtig cooler Pull-Request.
Genau, also als nächstes könnten wir, also ich habe das jetzt auf Podcast-Ebene eingebaut, und was wir als nächstes dann sogar machen könnten, wenn wir mal verifiziert haben, dass das alles läuft, ist das auch auf Episodenebene zu machen. Ne? Also dann könnten wir uns das Revenue für diese Folge hier unter uns drei aufteilen. Keine Ahnung, ob man das am Ende will, aber grundsätzlich gäbe es diese Möglichkeit, und das ist die Idee dahinter, und das ist, finde ich, schon ziemlich cool. Also dann könnten wir beispielsweise auch bei uns auf der Website diesen ganzen Kram anzeigen. Ne? Und ich finde das einfach mega geil, was für Möglichkeiten sich da auftun. Und wer da auch ein bisschen mehr reinhören will, Marty Bent hat neulich gerade ein Interview mit dem Paul von Stackwork, dieser Firma, die hinter Sphinx steht, gemacht. Und da erzählen sie auch noch mal so ein bisschen was zu den Dingen, die sie in Zukunft mit dem Thema vorhaben. Und Sphinx ist ja eine von den Apps, die das ganze Thema treibt, beziehungsweise mit denen Adam Curry das halt angefangen hat aufzuziehen. Und wie du eben schon sagtest, ist Breeze jetzt als zusätzliche zweite App noch dabei. Und es gibt auch noch zig andere Apps, die jetzt dazugekommen sind, habe ich gesehen. Also auf der Podcast-Index-Seite findet man auch eine Liste von Podcast-Apps, die das ganze Thema unterstützen.
Also nochmal kurz meine Two Cents auch dazu vielleicht. Ich finde das auch mega cooles Thema, und selbst zu noch Fiat-Zeiten, oder wenn man sich dann vorstellt, dass sowas wie Strike oder so mal absolut gang und gäbe ist, ne? Und man dann von da aus kurz mit Kreditkarte gekoppelt irgendwie 20 Euro in seine Podcast-Player-App rüberschiebt, ja, und dann seine Lieblingspodcasts direkt supportet beim Hören. Einfach unfassbar geil. Es ist genauso, wie es sein sollte und genauso, wie man sich das eigentlich vorstellt, wie das digital ablaufen sollte. Mega gut.
Ja, es ist halt echt mal so ein Modell, was sehr frictionless funktioniert, ne? Und witzig zu sehen, wie das jetzt gerade so auf der Schnellspur dann so da reinrauscht. Also zum Beispiel, was für mich vorher eigentlich noch viel näher gelegen hätte, wäre so dieses ganze Micropayment im Browser-Modell gewesen. Ne? Aber das ist ja bisher noch nicht so richtig an den Start gekommen. Und da jetzt so, also keine Ahnung, seit wann gibt es jetzt Sphinx mit dieser Funktionalität? Das ist ja auch noch nicht so lange her. Also, und wenn man sich anguckt, was sich da schon alles getan hat, das ist ziemlich geil.
Ja, also Sphinx gibt es, glaube ich, schon länger. So etwas über ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre.
Ah, okay.
Die versuchen ja auch selbstständig überhaupt nicht, sich zu hypen. Die sind immer noch so mega im Beta-Modus und sagen das auch so. Ich glaube, deren Twitter wird überhaupt nicht benutzt, zum Beispiel. Die sind einfach heads down, work on it. und wurden jetzt so ein bisschen von Adam Curry geboostet, dadurch, dass er halt dieses Podcasting 2.0-Ding mit denen gestartet hat. Und dadurch haben sie schon gemerkt, haben so viele neue Nutzer bekommen. Praktisch jeder Bitcoin-Podcast ist auf einmal auf Sphinx unterwegs. Und teilweise die Gruppen von Stephen Levera und Tales from the Crypt, die haben ja auch schon richtig viele Nutzer, ne?
Ja, muss Markus mal unser Note da auch zum Laufen kriegen, bis ich den anderen Kram am Start habe.
Also ich höre die Folgen immer über Sphinx und booste auch immer schön, wenn mir was gefällt.
Ja, sehr gut.
Ja, die Sets gehen alle direkt in die Hosentasche von Markus. Ja, da sehen wir gar nichts von.
Gut, das kommt ja dann alles den Investments in den Blockstream-Mining-Token zugute. Und vielleicht auch ein bisschen dem Room 77. Damit wäre es das, glaube ich, meinerseits. Habt ihr noch irgendwelche Dinge?
Nee, passt. Sieht gut aus. War mal wieder nett. Waren echt viele Punkte durch, sehe ich gerade hier so beim Durchscrollen. Krass.
Ja.
Dann macht es gut, liebe Leute da draußen. Podcast vielleicht noch bewerten.
Genau, wenn ihr das möchtet, vergesst nicht die Aktion bei Shift Crypto und unseren Code bei der Bitbox. Wenn ihr nämlich diese Aktion von Shift Crypto nutzt, dann ist bei manchen Produkten davon auch unser Code noch anwendbar und damit macht ihr definitiv den Deal aller Deals. Und wie wir auch immer so schön sagen, lasst eine Note laufen, verschlüsselt eure Backups und hört nicht auf, Satz zu stapeln. Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Gute.
Billionaires and shitcoins are further than tall. Comparing Bitcoin to real estate, he's more stoked than y'all. Surfer Jim, got under the billionaire skin. Surfer Jim, know that Bitcoin always wins. Some say he's Satoshi's father, known to never pay. I'm just a humble surfer riding the Bitcoin wave. Surfer Jim, got under the billionaire skin. Surfer Jim, know that Bitcoin always wins. Chamath was crushed and outlined by a pleb with balls of steel. He might be the keynote speaker, but his ego never. Surfer Jim, got under the billionaire skin. Surfer Jim, know that Bitcoin always wins. Memes and t-shirts printing of the legendary dispute. Surfer Jim is squinting laser eyes on the next OG suit. Surfer Jim, got under the billionaire skin. Surfer Jim, know that Bitcoin always wins.
Hashtag Surfer Jim for keynote speaker.